Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Der FSV ist der erste klimaneutrale Verein der Bundesliga. Unter anderem wurde das Stadion, die Geschäftsstelle und auch das Catering auf Ökostrom umgestellt. Dieser wird vollständig aus regenerativen Energien erzeugt.
Wir haben hier das gesamte Dach mit Solarpanels ausgestattet. Die produzieren im Jahr 700.000 Kilowattstunden Strom, Ökostrom.
Jan Lehmann ist stolz, denn Mainz 05 setzt schon lange auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz und nicht erst jetzt, wo es gerade hip ist, sich im Solarlicht zu sonnen.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist mittlerweile auch im Fußball angekommen, allerdings fehlt bisher ein umfassendes Konzept, das sowohl die ökologische, die ökonomische als auch die soziale Säule der Nachhaltigkeit abdeckt. Umso wichtiger ist es, dass die Kurven den eigenen Verein, aber auch das eigene Handeln kritisch hinterfragen. Und natürlich gilt es auch, den großen Bereich des Amateurfußballs mitzunehmen, und dazu braucht es vor allem konstruktive Vorschläge. Genau das macht Christoph Kessel in seinem neu erschienenen Buch mit dem Titel Nachhaltigkeit würde der Liga guttun. Natürlich hat er dort den Blick vor allem auf den Profifußball, aber grundsätzlich wollen wir heute im Podcast darüber diskutieren, wie der Fußball in Zukunft nachhaltig agieren und positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen kann. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny. Und ich freue mich heute sehr, Christoph Kessel aus Mainz im Podcast begrüßen zu dürfen. Servus, Christoph.
Hallo, Danny. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut, die von dir zurückbekommen.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und neben dem Fußball, neben dem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit, hast du eine riesengroße Leidenschaft für das Reisen. So wirkt es zumindest, wenn man sowohl deinen Blog näher betrachtet, als auch deine bisherigen Bücher. Hat das was damit zu tun, dass du mit deinem Beruf, oder warum ist das Reisen schon immer so eine große Leidenschaft bei dir?
Ja, da bin ich durch meine Eltern natürlich geprägt. Das heißt, ich durfte schon relativ früh Reisen mit meinen Eltern unternehmen, von Mainz aus hauptsächlich in Europa, eigentlich gar nicht so Flugreisen, weil das für meine Eltern auch in den 80er Jahren zu teuer war. Aber ich hatte mir dann halt immer gesagt, okay, ich möchte die Welt wirklich kennenlernen, und habe mir gesagt, was ist das Teuerste bei so einer größeren Reise? Und das ist damals in den 90er Jahren der Flug gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte für eine Fluggesellschaft arbeiten. Und das mache ich tatsächlich bis zum heutigen Tage. Nun sind ja die Fluggesellschaften auch so ein bisschen in die Kritik geraten in den letzten Jahren. Und deswegen beschäftige ich mich auch ein bisschen privat mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil es bei uns in der Branche natürlich dringendst notwendig ist, dass sich Sachen ändern. Und so kam ich auch dazu, das natürlich auch auf meinen Reisen einfließen zu lassen. Ich glaube, mein Reiseverhalten hat sich auch in den letzten Jahren geändert. Aber auch mein großes Hobby, der Fußball, und Thema Nachhaltigkeit versuche ich halt auch im Fußball reinzubringen. Aber wie gesagt, auch in den eigenen Reisen.
Darf ich dir etwas neugierig nachfragen, was sich bei deinen Reisen da geändert hat? Ist der Anteil der Flugreisen geringer geworden?
Der Anteil der Flugreisen ist geringer geworden, auf jeden Fall. Ich fliege eigentlich nur noch für längere Reisen. Das war nicht immer der Fall. Also es war, glaube ich, für mich damals halt in den 90er Jahren relativ günstig zu verreisen, bevor der ganze Billigfliegerboom kam. Das, sage ich mal, ab den 2000er Jahren war das ja, denke ich, für jede und jeden von uns möglich. Das habe ich reduziert, allerdings versuche ich auch, ja, seit einiger Zeit möglichst viel Geld mit in die Länder zu nehmen und möglichst viel Geld dort da zu lassen, weil als Rucksackreisender hat man, sage ich mal, natürlich immer relativ beschränktes Budget und wollte oder möchte möglichst günstig durch die Welt kommen. Und ich habe mittlerweile dann natürlich eine ganz andere Perspektive und sage, es ist eigentlich gut, wenn ich mit relativ viel Geld in den Taschen, in den Ländern reise und dort vor Ort halt viele Dienstleistungen selber buche, statt sie hier in Deutschland zu buchen, wo dann doch relativ viel Geld dann nicht dort ankommt, wo ich reise. Und ja, da versuche ich halt auch immer so ein bisschen zu gucken, welche Sachen möglich sind vor Ort, dass die Einheimischen von meiner Reise eigentlich möglichst viel profitieren.
Gibt es, also man kann ja so ein paar Sachen auch auf deinem Blog nachvollziehen. Gibt es Erlebnisse, Begegnungen, die dich nachhaltig geprägt haben? Und also ganz offensichtlich hast du es ja gerade geschildert, dass du über das Reisen auch ins Grübeln, über das eigene Handeln tun kommst. Aber ganz offensichtlich nehme ich mal an, dass man auf den Reisen auch Begegnungen hat, die dann auch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben.
Ja, also zum Beispiel zum Thema Fairtrade ist mir halt in Sri Lanka das total ins Auge gefallen. Da waren wir mit einem Guide unterwegs, mehrere Tage, der mit uns durch die, ja, durch diese Art Mittelgebirgslandschaft gewandert ist. Und da sind wir auch an zwei Teeplantagen vorbeigekommen. Auf der rechten Seite war eine Teeplantage mit einem weiß getünchten Haus und einem riesen Fairtrade-Symbol drauf. Und auf der linken Seite war nur eine Teeplantage. Und da habe ich dann meinen Guide gefragt, was ist das? Und er hat gesagt, ja, rechts, das ist eine Teeplantage, die unter Fairtrade-Bedingungen arbeitet. Und da haben die Arbeiterinnen eine Toilette. Und links, das ist eine konventionelle Teeplantage, da haben die Arbeiterinnen keine Toilette. Und man muss dazu sagen, also Teepflückerei in Sri Lanka ist 100% Frauenarbeit. Und das muss man sich halt mal vorstellen, dass dann halt die Pflückerinnen keine Möglichkeit haben, auf Toilette zu gehen. Und die rechts, die haben halt ein schönes Häuschen, wo man sich halt auch mal zurückziehen kann. Und das ist mir so ein bisschen wirklich hängen geblieben. Aber auch mein Guide selber, der gesagt hat, dass wir seine letzte Tour waren, weil er für seine Familie sorgen muss. Und die Touristen kommen in Sri Lanka meistens in unserem Winter. Und im Sommer ist er praktisch arbeitslos. Und deswegen geht er jetzt in die Emirate und arbeitet bei Pizza Hut, weil er da das ganze Jahr arbeiten kann. Und dieses Thema der Arbeitsmigration hatten wir ja jetzt gerade auch gesehen bei der Männerfußball-WM in Katar. Und da ist es einfach auch mir nochmal so im Kopf hängen geblieben, wie wichtig es ist, die Menschen in diesen Ländern, Sri Lanka, Indien, Bangladesch, Pakistan zu unterstützen, dass sie möglichst ein Auskommen zu Hause finden und gar nicht erst in die Golfstaaten reisen müssen, um die Familie durchzubringen. Das hat mich auch schon, wie gesagt, vor 3-4 Jahren, also lange vor der Fußball-WM beschäftigt. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema auch verstärkt. Also nicht erst, wie es manche Medien gesagt haben, dass sich aktive Fußballfans erst 2 Wochen vor der WM mehr oder weniger mit Katar beschäftigt haben, sondern das ging schon eine ganze Zeit früher los.
Das denke ich auch. Es sind auch einige Offizielle aus dem Bereich des Fußballs, die das dann offensichtlich nicht mitbekommen haben, dass schon lange die Diskussion erfolgte, nur weil vielleicht der ein oder andere selbst nicht daran teilgenommen hat. Gibt es ein Ort, ein Land, das jeder, der es möglich machen kann, einmal gesehen haben sollte, von denen, die du gesehen hast?
Also ich denke, die Länder, die ich gesehen habe, ich würde, glaube ich, in jedes Land nochmal reisen, weil, ja, ich finde wirklich jedes Land faszinierend. Also es fängt mit unseren Nachbarländern an und ich würde zum Beispiel sagen, die Länder in der Südsee, man hört, sagt immer, ja, es ist total exotisch oder so, aber man muss nicht tausende von Kilometern fliegen, um zu sagen, ich habe jetzt hier was ganz, ganz Tolles gefunden, sondern ich glaube, es kommt immer auf die Art des Reisens an. Und da bin ich zum Beispiel auch nach 2003, als ich mal ein Jahr gereist bin, einmal um die Welt möglichst ohne Flugzeug mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bin ich auf die Idee gekommen, um Fahrrad zu fahren. Und ja, möglichst viele Fahrradreisen zu machen. Und das, muss ich sagen, war für mich so die, ja, intensivste Art des Reisens eigentlich. Und da war es eigentlich ein bisschen sekundär. Ich war zum Beispiel in der Ukraine mit dem Fahrrad unterwegs, was ich zum Beispiel wesentlich spannender fand als eigentlich zum Beispiel mit dem Fahrrad in Laos, weil in der Ukraine konnte keiner Englisch und es war wirklich schon schwierig, sich mit den Menschen zu verständigen, aber es hat immer geklappt und ich wurde sehr, sehr herzlich dort aufgenommen, gerade weil es relativ wenig Touristen damals gab und in Laos ist man mehr oder weniger immer nur so von Touristenort zu Touristenort geradelt und jeder konnte die notwendigen Sätze auf Englisch und das war dann gar nicht so exotisch. Also von daher ist es für mich eher so, wenn man die physischen Möglichkeiten hat, glaube ich, eine Radreise ist mit das Spannendste, was man machen kann.
Ja, damit bekommt man einen guten Einblick, dass Reisen zu deinen Leidenschaften zählt. Fußball ist natürlich eine weitere, über die wir gleich sprechen, aber du hast offensichtlich auch große Freude am Aufschreiben, denn drei Reisebücher hast du bereits veröffentlicht. Was gab da den Anstoß dazu, dass du gesagt hast, also ich reise jetzt und will meine Eindrücke auch zu Papier bringen und sie damit auch teilen?
Eigentlich kam die Idee gar nicht mal von mir, sondern von meinen Freunden, weil ich hatte 2002, war ich mit meinem Fernstudium fertig. Ich habe also weiterhin 2002 auch am Flughafen gearbeitet. Und wir sind, oder ja, Mainz 05 hatte 2002 die erste Möglichkeit, eigentlich wirklich in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Musste allerdings dann bei Union Berlin ran und hat es da, ehrlich gesagt, verkackt, hat es nicht hingekriegt und ich war echt so frustriert, weil ja, irgendwie Studium war jetzt zu Ende und ja, Mainz ist nicht aufgestiegen und habe ich gesagt, komm, ich muss jetzt echt mal was komplett anderes machen. Habe meinen Arbeitgeber gefragt, ob ich ein Jahr unbezahlten Urlaub nehmen kann und habe dann diese Weltreise gestartet und habe gesagt, ich möchte halt möglichst ohne Flugzeug die Welt umrunden. Und da kamen meine Freunde auf die Idee, haben gesagt, schick uns doch einmal in der Woche eine E-Mail, so ein bisschen, was du in der Woche erlebt hast, weil damals gab es noch keine sozialen Netzwerke, damals gab es keine Influencer, damals gab es keine Blogger. Und ich habe das dann gemacht und hatte da wirklich ja, großen Gefallen dran gefunden und habe das wirklich 52 Wochen auch durchgezogen. Und als ich zurückkam nach Mainz, haben wir eine ganz gute Party hier geworfen, 2 Wochen nachdem ich zurück war. Und dann haben mir meine Freunde eigentlich diese 52 E-Mails als Buch gebunden geschenkt, als Souvenir oder auch als Dankeschön, dass ich sie wirklich ein Jahr lang habe mitgenommen auf die Reise über E-Mails. Und dann, ja, kam ich öfter mal mit Leuten ins Gespräch und die haben gesagt, nimm doch diese 52 E-Mails und mach daraus ein Buch. Und da ist das erste Buch draus entstanden. Das hatte ich dann erst 2, 3 Jahre später tatsächlich erst in Buchform reingebracht und hatte dann wirklich, ja, eigentlich Lust gehabt, das auch weiterzumachen, weil ich hatte auch seit Ende der 90er immer mal von meinen Reisen E-Mails geschrieben. Und ja, so ist das dann praktisch entstanden. Allerdings hatte ich dann in meinem Blog öfter mal so ein bisschen was drüber geschrieben, aber habe das Ganze nicht weiter verfolgt. Und das zweite Buch ist dann eigentlich entstanden, hat auch wieder mit Mainz 05 zu tun, dass wir 2017 haben wir ein Fanhaus bauen oder übernehmen wollen hier in Mainz und dafür mussten Spenden gesammelt werden. Wir mussten relativ schnell 100.000 Euro zusammenbringen. Und eine der Aktionen, also es gab tausende Aktionen, die wir wirklich gestartet haben, natürlich Spenden rund ums Stadion. Wir haben Prominente angesprochen, aber halt auch kleine Aktionen. Und eine Aktion war, dass ich im Bruchwegstadion eine Lesung aus diesem ersten Buch gemacht habe. Und die ist wirklich so gut angekommen, haben viele Leute auch das Buch gekauft und dass ich dann auf die Idee kam, ein zweites Buch zu schreiben. 2018, da ging es dann tatsächlich um die verschiedenen Arten des Reisens. Also da sind auch diese Fahrradtouren drin. Allerdings ist auch ein Stadionbesuch dabei, beim ersten FC Magdeburg, als die 50 Jahre wurden, 2015. Das war schon der Hammer. Da war ich mit der U23 von Mainz 05 da und ich muss ehrlich sagen, so ein Spiel hatte ich ehrlich gesagt eigentlich nie erlebt und habe gesagt, das muss unbedingt in das Buch auch rein. Also diese Reiseerfahrung von Stadion besuchen und es sind auch andere Arten des Reisens drin, Wanderreisen, allerdings auch eine Expeditionskreuzfahrt, die ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen würde, aber das war halt vor 14 Jahren, war ich tatsächlich mit einem Schiff in der Antarktis, ist alles andere als nachhaltig, aber ich stehe jetzt auch dazu, also es ist ja auch wirklich so, dass man halt, denke ich, als Mensch lernen kann, dass das, was man mal gemacht hat, vielleicht nicht unbedingt immer so super ist und dass man das eventuell einfach reflektiert und in Zukunft vielleicht anders macht. Und das dritte Buch ist eigentlich gar kein Reisebuch, sondern das ist ein Buch, was ich eigentlich geschrieben habe, ja, Ende 2019, weil da ging es um das Thema Flugscham in Deutschland, weil immer mehr Menschen gesagt haben, sie wollen nicht fliegen, was ich absolut verstehen kann und was ich auch absolut respektiere. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt natürlich viele Menschen, die trotzdem noch fliegen wollten. Und deswegen hatte ich dann praktisch aus dem beruflichen Kontext, weil ich ja für eine Fluggesellschaft arbeite, eigentlich mal versucht, das Ganze ein bisschen in Grautöne zu formen. Also nicht diese Schwarz-Weiß-Mentalität, gar nicht mehr fliegen oder nach dem Motto, total egal, ich fliege, nach mir die Sintflut, und aufzeigt, was wir als Reisende eigentlich selber beeinflussen können beim Fliegen, dass wir einen Tick nachhaltiger fliegen. Ich werde jetzt nicht sagen, das ist dann total nachhaltig, aber dass wir viele Sachen doch beeinflussen können. Und das Buch ist relativ gefloppt, muss ich sagen, weil direkt dann Corona kam und dann sowieso keiner mehr geflogen ist. Und von daher war das, sage ich mal, schöner Versuch, aber ja, wie gesagt, als es ja im März 2020 eigentlich dann zu kaufen gab, ja, begann die Pandemie, wir hatten Lockdown und keiner ist mehr geflogen. Ja, und das waren so die drei Reisebücher, die ich bisher verfasst habe.
Du veröffentlichst deine Bücher in einem Art Eigenverlag. Was ist da der Hintergrund?
Ja, der Eigenverlag ist einfach die Möglichkeit, dass ich relativ schnell ein Buch aufsetzen kann. Gerade bei diesem Thema mit dem Fliegen mit Bedacht ging es mir darum, da relativ schnell etwas ja, zu haben, weil ich eigentlich gedacht habe, dass es wirklich sehr drängend ist, dieses Thema zu besetzen. Und ja, der Hintergrund, der zweite Hintergrund ist einfach der, dass ich das ja alles in meiner Freizeit mache. Das heißt, ich weiß, es gibt ganz super Verlage, auf jeden Fall, aber mir ging es ehrlich gesagt auch nie wirklich darum, mit den Büchern Geld zu verdienen, sondern ich versuche eigentlich mit Hilfe dieser Bücher eher ein bisschen Geld zu scheffeln für Projekte, die ich für mein zweites Buch besucht habe in Sierra Leone, in Kenia und auch in Nepal. Da habe ich Organisationen besucht, die ich bis heute auch unterstütze. Und ja, mit Hilfe dieser Gelder versuche ich halt noch ein bisschen mehr diese Organisationen zu unterstützen. Und das würde natürlich mit einem normalen Verlag nicht funktionieren, weil da natürlich die, ja, die, da müssten natürlich viele Menschen mitverdienen, was ja auch absolut legitim ist. Aber ich bin einfach Hobbyautor und habe eine Idee zu einem Thema und versuche das auch zu vermarkten. Also da habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen meinen Spaß dran, das selbst zu vermarkten. Merke aber auch, dass es extrem schwierig ist, so gehört zu werden. Also es ist bei dem Thema mit dem Fliegen so gewesen, allerdings auch hier mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es wird, obwohl ich es, sage ich mal, an, ja, eine sehr, sehr, sehr große Zahl an MeinungsmacherInnen geschickt habe, von eigentlich niemandem aufgenommen. Was ich natürlich schade finde, aber es ist halt so.
Das liegt vielleicht auch, und da kommen wir gleich sofort nochmal auf das Thema, dass der ein oder andere dann doch Schwierigkeiten hat, sich dem Thema anzunehmen und das vielleicht auch ein wirkliches Problem ist, umso schöner ist es ja, dass du trotzdem den Weg gesucht hast, das Buch zu veröffentlichen, denn es wird ja diskutiert und das Thema Nachhaltigkeit auch. Du warst schon in zahlreichen Podcast-Sendungen zu Gast, die ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinke. Aber noch zu dir, deine Heimatstadt ist Mainz. Was macht Mainz zur schönsten Stadt der Welt?
Och, ich weiß gar nicht, ob es wirklich die schönste Stadt der Welt ist. Ich mag die Stadt wirklich. Auch die Lebensart, also die Menschen sind relativ offen, würde ich sagen. Es ist einfach, ich fahre auch sehr, sehr viel mit dem Fahrrad durch die Stadt. Und wenn dann halt jemand über die Straße läuft, bremse ich auch mal ab und die Leute bedanken sich und dann wünscht man sich ein schönes Wochenende und schreit den nicht an oder so nach dem Motto, was rennst du mir hier vors Fahrrad? Ja, das ist so typisch Mainz, würde ich sagen. Und das mag ich. Ich muss sagen, ich kritisiere meinen Heimatverein Mainz 05 sehr, sehr oft, sehr regelmäßig für sehr viele Sachen. Allerdings macht der Verein auch viele Sachen, bei vielen Sachen geht es in die richtige Richtung. Es ist leider nicht immer alles vielleicht komplett schon so, wie es sein könnte. Und manche Leute denken, ich wäre so ein Querulant und würde einfach nur rummeckern. Aber ich versuche eigentlich auch mit jedem Blogbeitrag immer Ideen einfließen zu lassen, wie man die Sache vielleicht noch einen Tick besser machen kann. Und es wird trotzdem falsch verstanden oft, dass ich hier irgendwie Lust habe, meinen Verein irgendwie runterzuziehen. Dem ist aber nicht so. Und ich mag den Verein. Ich mag auch die Fanszene. Es ist eine überschaubare Fanszene, klar. Aber dafür kennt man sich und schätzt man sich auch. Und was natürlich auch bei Mainz ideal ist, muss ich sagen, ich fahre halt sehr, sehr gerne auswärts. Und Mainz liegt da eigentlich in Deutschland neben Frankfurt, glaube ich, ideal, weil es ist, selbst wenn man zu Hansa Rostock fährt, es ist jetzt nicht die mega Riesenfahrt oder nach Cottbus oder nach Aue. Das ist alles machbar und deswegen liebe ich es so, auswärts zu fahren, weil es halt wirklich immer machbar ist.
Dein Blog heißt Mainzer on Tour. Du hast unter dem Namen nicht nur den Blog, sondern man findet dich auch in den sozialen Netzwerken. Wer dir folgen will, in welchen Netzwerken bist du aktiv?
Ich bin in Facebook, Twitter und Instagram aktiv. Da gibt es auch regelmäßige Sachen. Alles andere habe ich eigentlich wieder eingestellt.
Und wer jetzt auf deinen Blog kommt, was findet er dort? Also was ist der Grund für den Blog? Vor allem natürlich Mainz 05, nehme ich an.
Jein, sage ich mal. Also es sind relativ viele Texte, sind tatsächlich, drehen sich um konkret um Mainz 05. Aber was ich einmal im Jahr auch mache, ist sozusagen die Finanz-Bundesliga-Tabelle zu erstellen, weil die DFL hat, ich glaube, Ende 2018 entschieden, dass die Finanzkennzahlen der Bundesliga-Vereine, also erste und zweite Liga, veröffentlicht werden sollen. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, eigentlich seit Beginn der Veröffentlichung einmal im Jahr so eine Tabelle zu erstellen, mit Hilfe von Finanzkennzahlen. Das heißt, man hat diese Kennzahlen und setzt sie in Relation zueinander, um eigentlich zu ermitteln, wie es um das finanzielle Verhalten der Bundesliga-Vereine geht. Und da entdeckt man halt relativ schnell relativ viele Sachen, die man so vielleicht schon geahnt hat bei dem einen oder anderen Verein. Aber hier kriegt man es dann schwarz auf weiß. Man hat die Fakten. Und ich finde es eigentlich ziemlich erschreckend, dass man das mit relativ einfachen Mitteln so entlarven kann, dass zum Beispiel Financial Fairplay in der Bundesliga einfach überhaupt nicht existiert. Dass es halt einfach Vereine gibt, die können tun und lassen, was sie wollen, also Gewinne oder Verluste einfahren, es ist wurscht, es wird einfach ausgeglichen durch Dritte. Es gibt einen Verein, der kriegt sehr viel Alimente aus Österreich. Es gibt einen Verein, da ist ein sogenannter atypisch stiller Gesellschafter hinten dran, der relativ viel Geld reingebracht hat, jetzt allerdings auch teilweise wieder relativ viel Geld zurückbekommt. Und was halt extrem erschreckend ist auch, dass viele Vereine komplett überschuldet sind. Das heißt, sie haben ein negatives Eigenkapital Das heißt, es ist nichts, was sie eigentlich ausgeben, irgendwie selbst finanziert. Und da gibt es auch einen Verein, der im Moment sehr, sehr gehypt wird in der Hauptstadt, beziehungsweise zwei Vereine in der Hauptstadt, bei denen es finanziell extrem schlecht läuft. Und dann hast du halt andere Vereine, zu denen zählt auch mein Verein, Mainz 05. Die wirtschaften wirklich gut. Die haben halt niemanden im Hintergrund, der irgendwie die Kohle ranschafft. Und ja, die versuchen halt, sage ich mal, mit fairen finanziellen Mitteln da irgendwie zu bestehen. Und wenn ich dann immer mal wieder lese, so von Leuten, die mit Mainz 05 nichts am Hut haben, sagen, das ist ein stinklangweiliger Verein, denke ich mir, mag von außen, wenn man sich mit dem Verein nicht beschäftigt, so sein, aber er geht eigentlich in die Richtung, die wir Fußballfans immer möchten, und zwar, dass halt finanziell seriös gearbeitet wird und dass halt fair gearbeitet wird. Und deswegen finde ich, sage ich mal, das Projekt oder den Verein Mainz 05 aus der Sicht auch schon relativ spannend, genauso auch den SC Freiburg, der auch noch sportlich im Moment halt natürlich absolut ja, positiv hervorsticht. Also was die Freiburger machen, ist da auch wirklich gut. Und wie gesagt, sie arbeiten finanziell sehr, sehr solide und sehr fair. Also das ist so, sage ich mal, das vielleicht auch dieser Teil, der halt vielleicht auch wirklich Fußballfans aus der ganzen Republik auf meinem Blog interessieren kann. Ich habe das auch relativ leicht zu finden im Bereich Fußball. Also wenn man dann Finanzbundesliga anklickt, sieht man das Ganze. Und dann sieht man auch eine Tabelle. Und das Schöne ist halt, dass man mittlerweile halt auch die finanzielle Entwicklung sehen kann. Also zum Beispiel, dass es einen Verein gibt wie Schalke 04, dem es finanziell extrem schlecht geht, der aber versucht tatsächlich, ja, sich zu konsolidieren und da auch, ja, wie gesagt, auch erste Erfolge hat, auch wenn es sportlich im Moment nicht läuft. Aber man sieht zum Beispiel, dass Schalke versucht, in die richtige Richtung zu gehen.
Die Leidenschaft für den FSV Mainz, gab es die von Anfang an? Denn so lange ist ja Mainz noch gar nicht im Profibereich. Also ich kann mich noch an Mainz in der Oberliga erinnern. Oder entwickelt sich das so mit dem Aufstieg in die Bundesliga 2004?
Also ich werde nächstes Jahr 50. Das heißt, ich bin 1973 geboren. Mein erstes Spiel von Mainz 05 habe ich tatsächlich im Bruchweg 1982 gesehen. Würde mich allerdings nicht jetzt als Hardcore-Fan der ersten Stunde sozusagen bezeichnen, sondern wie du sagst, für mich war Mainz 05 immer Oberliga Südwest und für mich waren so die wichtigen Spiele gegen Eintracht Trier oder Sportfreunde Eisbachtal. Und ich hatte in der Grundschule war eigentlich mein Lieblingsverein der Hamburger SV, weil eigentlich fast alle bei mir in der Klasse Bayern-Fans waren und das fand ich irgendwie nicht so. Ja, war nicht so mein Ding und es war halt einfach auch Europapokal der Landesmeister 1983, Felix Magath schießt das Tor gegen Juve. Da war das natürlich ganz klar, dass ich eigentlich zwei Vereine hatte, den HSV und Mainz 05. Und ja, ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, dass Mainz 05 in die zweite Liga aufsteigt. Das haben sie dann gemacht, 1988 sind direkt wieder abgestiegen. Sind dann allerdings wieder aufgestiegen und blieben da ja ewig bis 2004 auch in der zweiten Liga. Aber selbst das ist für mich aus heutiger Sicht immer noch der totale Wow-Effekt, dass wir in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und dass wir Bundesliga spielen, ist für mich immer noch wirklich was Besonderes.
Gibt es so einen Auslöser für die Leidenschaft Mainz, einfach weil man regional hingeht und dann die Entwicklung positiv bewertet hat? Oder also ist es vor allem die regionale Nähe, also dass du sagst, Mainz ist meine Stadt und dort gehe ich auch zum Fußball. Und nachdem nun sich die Entwicklung im Gegensatz zum Hamburger SV positiv gestaltet hat, ist das auch mein Verein geworden dann nach und nach.
Ja, für mich war das irgendwie gar nicht die Frage. Also für mich stand nie zur Debatte, dass ich auf den Betzenberg gehe oder ins Waldstadion, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war, ich war halt, ja, für mich bestand Fußball hauptsächlich aus Zeitungsartikeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kam gar nicht so auf die Idee, regelmäßig ins Stadion zu gehen. Ich habe aber jeden Artikel über Mainz 05 gelesen. Auch heute Morgen wieder in der Zeitung habe ich den Artikel gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten mal zwei Tageszeitungen in Mainz, mittlerweile leider wieder nur noch eine. Ich fand es total gut, weil meine Eltern beide Zeitungen abonniert hatten und ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gelesen und habe den Kicker gelesen. Da habe ich hauptsächlich über den HSV was gelesen und bin ja ab und zu nur ins Stadion gegangen, bis eigentlich tatsächlich das Ende meiner Weltreise da war, weil ich hatte im Schichtdienst gearbeitet als am Flughafen und habe am Wochenende meistens gearbeitet, während die 05er gespielt haben, beziehungsweise muss man sagen, man hat halt sonntags Zuschlag bekommen. Und sonntags haben die meisten Mainz-Spiele stattgefunden, sodass ich da halt auch meistens nicht zugange war. Aber nach dem Abschluss von meinem Studium habe ich dann ins Büro gewechselt und hat dann korreliert mit dem Aufstieg, muss man sagen. Also man könnte auch sagen, ich bin voll der Modefan, weil ich erst ins Stadion gehe seit 2004, aber es hatte tatsächlich andere Hintergründe. Es ist halt zeitgleich passiert und ich gehe bis heute gerne ins Stadion und fahre wirklich sehr, sehr gern auswärts, habe alle Europapokalspiele von Mainz 05 auch auswärts mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch wirkliche Highlights, weil ja, wann kommst du mal nach Armenien oder nach Aserbaidschan? Ja, das ist natürlich schon toll und das war natürlich einfach total schön, wenn du in fremde Länder kommst, Fußballspiele schauen kannst, aber halt auch dann auch ein bisschen länger bleibst. Also klar, die Szene ist meistens dann am nächsten Tag wieder weitergeflogen, weil dann am nächsten Wochenende schon das nächste Spiel stattfand. Aber ich bin dann halt auch möglichst eigentlich immer ein bisschen länger geblieben, um auch in Ländern wie Aserbaidschan ein bisschen was außerhalb des Platzes mitzubekommen.
Der Verein war bis 2011 im Bruchwegstadion zu Hause. Danach oder währenddessen ist eine neue Arena gebaut worden, die seit 2011 die Heimat ist. Jetzt heißt sie, glaube ich, Mewa, Arena. Warum sollte die jeder mal gesehen haben? Ist sie etwas Besonderes? Für dich ja. Für jemand, der vielleicht zum ersten Mal kommt, gibt es etwas Besonderes an dieser Arena?
Also was ich ganz cool finde, ist, dass wir als Supporters Mainz Einfluss nehmen konnten auf den Gästeblock. Und ich habe es gerade neulich auch gesehen, zum Beispiel steht da auf dem Gästeparkplatz ist ein Grill. Ich glaube, das hat nicht jedes Auswärtsstadion, dass halt da auch die Leute grillen können. Was wir versuchen, auf jeden Fall, ist immer auch zu berücksichtigen, dass Gästefans sich wohlfühlen oder auch als Gäste be behandelt werden. Also ich rede jetzt nicht vom Stadionsprecher mit der Aufstellung der Mannschaft, das ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, zum Beispiel das mit dem Grill oder auch, ja, dass natürlich kommuniziert wird, wie die Maße im Block sind, dass man eine Choreografie machen kann, dass das kein Problem ist. Also ich denke, das sind so ein paar Sachen, die kriegt vielleicht der Otto-Normal-Fan gar nicht mal so mit. Aber da haben zum Beispiel Supporters Mainz, also die Dachorganisation der Fangruppierung von Mainz 05, wirklich ab 2008, 9, 10 wirklich dafür gesorgt, dass dieses berücksichtigt wird. Und ich denke, von daher ist es sicherlich ganz nett. Und wer auf, ja, auf Weinschorle steht, der, denke ich, ist in Mainz auch nicht falsch aufgehoben, weil hinter Mainz ist Rheinhessen, das ist das größte Weinanbaugebiet von Deutschland. Und ich denke, dass es nicht in jedem Stadion eine Weinschorle gibt und ja, ist vielleicht ganz gut, mal das zu probieren. Angeblich ist die Feuerwurst in Mainz auch noch überdurchschnittlich. Ich habe sie jetzt seit 10 Jahren nicht mehr gegessen. Hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie das vegetarische und vegane Angebot im Gästeblock ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es allerdings, dass es oft so ist, dass das Angebot im Heimbereich nicht identisch ist mit dem Angebot im Gästebereich. Anders kann ich es mir nämlich zum Beispiel nicht erklären, warum Schalke 04 immer den ersten Platz bei dem vegetarierfreundlichsten Stadion Deutschlands bekommt. Und wenn ich als Gast da hinkomme, kann ich froh sein, wenn ich eine vertrocknete Brezel bekomme. Also das ist so ein bisschen auch ein Punkt, wo ich auch bei der Peter-Rangliste immer mal Peter sage, Leute, ihr müsst auch mal berücksichtigen, was im Gästeblock zur Verfügung steht. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, ja, in anderen Gästeblöcken auf jeden Fall besser als auf Schalke. Und in Mainz, wie gesagt, gibt es relativ viel veganes und vegetarisches Angebot. Allerdings, ob es, wie gesagt, es im Gästebereich gibt, weiß ich im Moment nicht. Ansonsten, ja, ich muss sagen, viele sagen ja, das Stadion ist so eine Möbel, sieht aus wie ein Möbelhaus. Ja, das, ich sage, ich finde es eigentlich ganz nett. Was ich vor allem an dem Stadion sehr, sehr angenehm finde, ist, dass es für StadionbesucherInnen mit eingeschränkter Mobilität eigentlich gut zugänglich ist, weil das Gute ist, man hat das Stadion so gebaut, dass man ebenerdig praktisch reinkommt. Das heißt, man hat in die Tiefe gebaut. Ich glaube, es geht etwa 7 Meter nach unten. Das heißt, der Gästeblock zum Beispiel, man kommt ebenerdig an. Die Rollis können rein theoretisch einfach auf demselben Level reinrollen. Und dann geht es halt ein Stück nach unten und es geht halt natürlich nach oben. Aber ich glaube, da wurde zum Beispiel auch mitgedacht, dass halt wirklich ja, die Menschen wirklich teilhaben können am Stadionerlebnis und nicht mit ihrem Rollstuhl irgendwie auf andere angewiesen sind, dass sie irgendwie über Treppen hochschieben oder steile Passagen hoch, die man vielleicht selber mit dem Rollstuhl gar nicht ja, bewältigen kann. Also das ist, denke ich, auch nochmal eine schöne Sache. Und es gibt ein Angebot für Gehörlose und auch für Blinde, wo das übersetzt oder beziehungsweise erklärt wird, was gerade passiert. Ich glaube, das ist auch eine schöne Sache, gerade auch für die Menschen. Und da ist es vielleicht auch für Gäste, ja, einfach ein nettes Angebot, ein gutes Angebot. Und ich denke, in Mainz zu verweilen, abends dann in irgendeiner der Weinhäuser in der Altstadt ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich denke, es ist ganz nett. Auch die Lage am Rhein ist ganz, ganz schön. Und wie gesagt, die Leute sind, denke ich, nicht verkehrt, sind offen, freuen sich. Und sage ich mal, ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist, mit ja, Fanklamotten irgendwo in Mainz durch die Gegend zu rennen. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein, wenn man nicht dementsprechend provoziert oder sowas. Also von daher glaube ich, ist da auch in Mainz eine relativ ja, gelassene Atmosphäre.
Nun wollen wir über dein Buch beziehungsweise das Thema Nachhaltigkeit und Fußball sprechen. Und auch wenn es vielleicht ein wenig an Unterricht erinnert, glaube ich, ist trotzdem wichtig, den Begriff nochmal zu definieren, weil er doch sehr häufig sehr eng genutzt wird und gleichgesetzt wird mit reinem Umweltschutz. Und es greift dann doch in der Regel zu kurz. Was ist Nachhaltigkeit, Christoph?
Ja, das ist eigentlich Nachhaltigkeit. Es geht darum, eigentlich ressourcenbewusst und ressourcenschonend einzusetzen. Und zwar, das heißt, dass es versucht wird im ökologischen Sinne. Das ist, glaube ich, das, was am bekanntesten ist. Aber auch soziale Nachhaltigkeit geht es einfach auch darum, dass die Belange ja von Menschen berücksichtigt werden, dass man auch dort die menschliche Ressource entsprechend schont und auch das Finanzielle, dass es auch da letztendlich, ja, wie gesagt, finanziell so ist, dass man sich nicht zum Beispiel überschuldet und der Nachwelt dann die Schulden überlässt, sondern dass man wirklich mit den gegebenen Ressourcen so wirtschaftet, dass ja, dass man halt langfristig damit auch weiter agieren kann. Ich denke, das ist so vielleicht das Einfachste. Und wie gesagt, es gibt diese drei Säulen der Nachhaltigkeit und nicht nur diese eine Säule der Nachhaltigkeit, also diese ökologische, auf die es halt oft runtergekürzt wird.
Nun ist das Thema Nachhaltigkeit, so zumindest habe ich das Gefühl, oder in meiner Blase tatsächlich auch recht emotional besetzt. Und häufig hört man, wir haben jetzt aktuell ganz andere Probleme. Wir stehen ja vor einer Inflation oder sind mitten in einer Inflation, was zu großen Schwierigkeiten sorgt. Wir haben eine Unsicherheit, wie das denn weitergeht mit dem Winter, den Heizkosten und der Situation in der Ukraine. Und das wird häufig genutzt, um zu sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen und es braucht es alles nicht und wir können das schon irgendwie anders lösen. Wie ist dein, gerade wenn du dich so intensiv damit beschäftigst, Buch herausgibst, wie ist groß ist die Akzeptanz bei den unterschiedlichen Beteiligten, wenn ich jetzt an Verbände denke, Vereine denke, Fankurven. Klar ist nicht jede Kurve gleich, ist mir auch klar, aber hast du das Gefühl, dass das Thema schon angekommen ist und dass nach Wegen gesucht wird, die auch umsetzbar sind, also konstruktiv nach Wegen gesucht wird? Oder ist das immer noch, sind wir immer noch im Status einer Grundsatzdiskussion? Wie ist so dein Gefühl?
Ich glaube, wir sind teilweise tatsächlich noch in der Grundsatzdiskussion, weil es, also auch gerade von Verbandsseite wird dieses Thema, diese Karte natürlich gespielt, weil man gemerkt hat, dass man dass man eigentlich aus der Sache nicht rauskommt, weil die Wirtschaft teilweise außerhalb des Fußballs schon seit Jahrzehnten nachhaltiger agiert oder nachhaltig agiert und die Verbände da, ehrlich gesagt, einfach geschlafen haben und mittlerweile merken, wir müssen da was tun, weil eventuell auch da der Druck von den Sponsoren kommt, die eventuell schon wesentlich nachhaltiger aufgestellt sind. Das ist, es wird auch tatsächlich sicherlich einige kritische Fans geben, die vielleicht mehr Einfluss haben als ich. Aber das Problem ist, dass es einfach das Gesamtkonzept fehlt. Das heißt, wenn ein Projekt in einem Verein tatsächlich nachhaltig ist, ist es aber letztendlich wirklich einfach nur ein Stückwerk. Das heißt, man hat noch nicht verstanden, dass es eigentlich eine komplette Inventur des Handelns bedarf, um nachhaltig zu agieren. Also das betrifft auch uns persönlich. Wir sollten natürlich vielleicht auch unser eigenes Verhalten mal reflektieren, aber bleiben wir nochmal bei den Verbänden. Da ist es einfach, und auch den Vereinen, da ist es einfach so, dass jetzt zwar vor knapp einem Jahr, 14. Dezember 2021, die DFL sich zu dem Thema Nachhaltigkeit bekannt hat und auch im Laufe des Jahres 2022 erste Kriterien erlassen hat. Aber das ist alles extremst weichgespült. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie dann tatsächlich auch zwar schon Sachen, die, wo ich nicht so ganz verstehe, dass sie da dann komplett schon ins Detail gehen. Also es ist alles noch so ein bisschen Stückwerk und es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also es ist gut, dass sie diesen ersten Schritt gehen, aber es müsste eigentlich, ja, etwas, ja, wie gesagt, diese Inventur stattfinden, um komplett das nachhaltige Agieren zu implementieren und nicht, weil man eventuell jetzt zum Beispiel Mehrwegbecher eingeführt hat, sich dafür abfeiern lassen und sagen, okay, wir sind jetzt nachhaltig. Bei den Fankurven, ich kenne natürlich jetzt nicht viele Fankurven, weiß nicht genau, wie die agieren, aber ich merke es auch immer wieder. Wenn es dann darum geht, zum Beispiel, dass man, ja, wenn man Motto-Shirts produziert, dass man da versucht, auf Fairtrade und Bio-Baumwolle zu setzen. Das ist noch nicht unbedingt Usus. Also es ist, und da muss man halt auch mal fragen, oder man muss einfach mal schauen, was das tatsächlich mehr kostet. Und es sind tatsächlich meistens Centbeträge. Es ist wirklich nicht so, dass das Motto-Shirt im Einkauf, was aus konventioneller Baumwolle und nicht fair gehandelt, dass das vielleicht 2 Euro kostet und das fair gehandelte aus Bio-Baumwolle 5 Euro, sondern dann geht es vielleicht darum, dass es 2,50 Euro kostet. Also nagel mich jetzt nicht mit den Eurobeträgen fest, aber es sind vielleicht 10-20% mehr, die es kostet. Und das ist vielleicht einfach mal so auch die Idee, dass man zumindest einfach mal prüft, was würde denn die nachhaltigere Variante kosten, wenn wir ein Motto-Shirt machen, wenn wir einen Schal auflegen, etc. Das wäre wirklich schon ganz gut. Und dann erkennt man, wenn man es wirklich ernst meint, dass es wirklich nicht viel mehr ist. Und ich finde halt, Gerade haben sich sehr, sehr viele Fanszenen ja der Boykott Katar 2022 Initiative angeschlossen, was ja absolut legitim ist, was auch okay ist. Aber wie gesagt, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, man muss immer mal überlegen, warum sind denn überhaupt so viele Menschen in den Emiraten am Arbeiten für die Einwohner dort? Und man kann halt mit Hilfe von so kleinen Aktionen wie zum Beispiel fair gehandelten Shirts aus Biobaumwolle dafür sorgen, dass einerseits die Arbeitenden auf den Feldern, zum Beispiel in Indien, einfach ein faires Auskommen haben, dass sie ein Recht auf Urlaub haben, dass sie einen kleinen Rentenanspruch haben, dass sie das Recht haben, eine Gewerkschaft zu gründen, dass Kinderarbeit verboten ist, dass Sklavenarbeit verboten ist. All das ist eigentlich in diesem Fairtrade-Logo drin. Und mit der Biobaumwolle, da geht es einfach darum, dass die wesentlich weniger Wasser verbraucht als konventionelle Baumwolle. Das heißt, das ist auch für die Umwelt einfach wesentlich besser, weil Baumwolle verbraucht extrem viel Wasser und mit Biobaumwolle geht es eigentlich so, dass die künstliche Bewässerung verzichtet werden muss. Wenn man das zum Beispiel macht, gibt man Menschen wirklich die Möglichkeit, in der Heimat, zum Beispiel in Indien, zu bleiben und erst gar nicht nach Katar fahren zu müssen, um zu arbeiten. Und das wäre für mich auch einfach so die Abrundung dieses ganzen Protestes, weil das hat mir so ein bisschen auch gefehlt, dass man dann auch sein eigenes Handeln hinterfragt und dann vielleicht auch sagt, okay, ich schließe mich dieser Boykottinitiative an, aber sorge auch ein bisschen dafür, dass ich mein eigenes Handeln verändere.
Diesen Art Masterplan, der eigentlich am Anfang stehen müsste, den lieferst du letztendlich mit deinem Buch, in dem du alle Bereiche analysierst, die Ist-Situation, was gibt es für Beispiele, wo das gut gemacht wird, in welche Richtung sollte man nachdenken. Und das sollte im Prinzip am Anfang stehen einer jeden Analyse. Nun hast du die FIFA-WM angesprochen, die wurde hier teilweise als nachhaltiges Event kommuniziert seitens der Veranstalter, wenn wir dann hingeschaut haben, diese vollklimatisierten Stadien, die Anreise der Fans via Flugzeuge, da darf man mindestens Zweifel aufkommen, dass das zutrifft. Und trifft es dann zu, dass man aktuell das Thema Nachhaltigkeit auch häufig als Art Marketing-Vehikel missbraucht?
Auf jeden Fall. Da müssen wir aber gar nicht bis Katar gehen. Da können wir bei uns in der Bundesliga bleiben. Es geht zum Beispiel, also wie gesagt, ich hatte zu der Sache mit Katar ist immer das Problem, dass man, ja, die Recherche, die Quellen sind limitiert, sage ich mal. Deswegen kann ich zu Katar nicht so viel sagen, aber du hast schon recht. Dass in der Sache sicherlich Zweifel angebracht sind, aber wie gesagt, also ich kehre dann auch erstmal vor meiner eigenen Haustür und muss da auch einfach sagen, es ist tatsächlich so, wie du sagst, Nachhaltigkeit wird einfach als Marketingmaßnahme benutzt, um sich einen grünen Anstrich zu geben. Also in Farbe Grün steht dann halt auch oft für Nachhaltigkeit, obwohl es, wie gesagt, um soziale und finanzielle Aspekte auch gehen kann. Es geht zum Beispiel auch um das Thema, dass man sehr, sehr viele, für sehr, sehr viele Sachen, die man tut, eine Kompensation entsprechend initiiert. Und das ist halt immer nur der zweitbeste oder die drittbeste Möglichkeit, auch gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Fliegen geht. Sage ich mal, wir haben da so den Fall in unserem eigenen Verein gehabt, dass das Trainingslager am Chiemsee stattfindet und die Mannschaft von Frankfurt nach Salzburg geflogen ist und dann mit dem Bus zurück nach Deutschland fährt zum Chiemsee. Und dann wird halt gesagt, okay, aber die Flüge werden ja kompensiert. Aber das ist, ja, ist etwas schwierig, weil ich glaube, die nachhaltigste Methode wäre einfach zu sagen, wir fahren von Mainz zum Chiemsee mit dem Zug oder mit dem Bus und gut ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass eigentlich das größte oder das wichtigste Prinzip bei der ökologischen Nachhaltigkeit das ist, dass man auf Sachen verzichtet. Wir haben vorhin auch darüber geredet, dass ich eventuell auch weniger fliege. Und das ist zum Beispiel das, das ist einfach, dass man versucht, auch Sachen einfach nicht zu machen. Und wie gesagt, am nachhaltigsten wäre es, wenn man ins Sommertrainingslager fährt, dass man halt von Mainz, wie weiß ich nicht, 400 Kilometer halt mit dem Zug oder mit dem Bus zurücklegt. Und das haben einige Vereine, einige Institutionen im Profifußball einfach nicht verstanden oder wollen es nicht verstehen oder wollen halt einfach so weitermachen wie bisher und kompensieren dann. Das heißt, sie wählen dann ein Projekt aus, mit dem das CO2, das zum Beispiel durch den Flug entsteht, kompensiert wird. Das macht, wie gesagt, bei Flugreisen vielleicht Sinn, die sich halt einfach auch nicht vermeiden lassen, wenn man zum Beispiel auf einen anderen Kontinent fliegen muss oder fliegen will. Also ich will den Leuten ja, wie gesagt, das Fliegen auch gar nicht absprechen. Aber zum Chiemsee, wie gesagt, gibt es sicherlich eine bessere Möglichkeit. Und wie gesagt, bei den Kompensationsprojekten ist halt einfach der Hintergrund, dass für ein Projekt Geld aufgewendet wird und dann das entstandene CO2 des Fluges zum Beispiel kompensiert wird, allerdings natürlich nicht ad hoc innerhalb von einem Tag, sondern das geht dann auch meistens über mehrere Jahre. Deswegen sind auch die meisten Fluggesellschaften mittlerweile auch der Auffassung, dass es sicherlich okay ist, das zu machen, aber es ist auf jeden Fall nicht ein Beitrag zu sagen, man reduziert sein eigenes CO2, weil das CO2 durch den Flug fällt erstmal an. Und dann ist es auch extrem wichtig, auf Projekte zu setzen, die gemacht werden, weil man fliegt und nicht auf Projekte, die sowieso gemacht werden oder Projekte, wo eventuell aufgeforstet wird und der Baum aber irgendwie eventuell bald wieder gerodet wird und verbrannt wird, dann hat das mit dem CO2-Kompensation überhaupt nicht funktioniert. Deswegen ist es da auch wichtig, sozusagen auf Projekte zu setzen, die wirklich so zertifiziert sind. Da gibt es zum Beispiel die Firma oder die Organisation Goldstandard. Wenn das ein Goldstandard-Projekt ist, dann kann man da eigentlich sicher sein, dass das Ganze noch Sinn macht. Aber wie gesagt, da gibt es halt auch Projekte, wo man nicht unbedingt sicher ist, ob das wirklich Sinn macht, ob das auch wirklich eigentlich das im Sinne des Erfinders ist. Und deswegen sollte man halt nur kompensieren, wenn es nicht anders geht. Und wie gesagt, im Falle von der Fahrt ins Trainingslager an den Chiemsee sollte man halt nicht fliegen, wenn man es wirklich ernst meint mit Nachhaltigkeit.
Ja, aber die Gefahr ist ja aktuell, dass dieses Greenwashing, dass dem Tür und Tor geöffnet ist. Also du steckst relativ drin und in dem Thema drin, und wenn man dir zuhört, versteht man das auch sofort. Ich glaube aber schon, dass so eine breiten Bevölkerung letztendlich jedes Engagement dort erstmal grundsätzlich begrüßt wird und letztendlich, wie viel das im Positiven bewirkt, nicht immer sofort klar ist. Und da fehlt es doch eigentlich an klaren Parametern oder auch einem klaren Zertifizierungsverfahren, was weiß ich, Arbeitstitel nachhaltiges Stadion, nachhaltiger Verein, wo klare Kriterien definiert werden und dann auch klar ist, wie weit ist mein Verein auf dem Weg beziehungsweise bei diesen Kriterien. Das würde Transparenz schaffen, aber es würde natürlich auch gleich sehr viel Hürden schaffen, weil es eben die Kriterien auch definieren müsste, die dann jeder Verein entsprechend zu erfüllen hat. Aber im Moment fehlen so klare Parameter für das Kriterium nachhaltiger Verein oder nachhaltiges Stadion. Oder sind sie mir einfach nur nicht bekannt?
Ja, der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht rechtlich geschützt, da hast du vollkommen recht. Es gibt teilweise tatsächlich schon heute die Möglichkeit zu sagen, der Verein ist nachhaltig unterwegs in einem gewissen Bereich, zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz. Da muss ich sagen, ist zum Beispiel Mainz 05 relativ weit vorne. Das heißt, die haben sich einem Audit tatsächlich unterzogen. Da wird geprüft, ob ja, die Energie, die Mainz 05 nutzt, ob die effizient eingesetzt wird. Und das sollte man eigentlich alle 4 Jahre machen mit diesem Audit. Und das funktioniert auch. Auch die Allianz Arena in München wird so geprüft. Das heißt, das sind zum Beispiel 2 Positivbeispiele, wo ich sage, das ist kein Greenwashing, das sind Fakten, das ist in Ordnung. Und komischerweise wirbt aber Mainz 05 mit dieser Energieeffizienz überhaupt nicht, erzählt aber die ganze Zeit vom klimaneutralen Verein. Und klimaneutral, geht halt in diese Richtung mit der Kompensation. Das heißt, alles Handeln, was Mainz 05 macht, wird berechnet und kompensiert. Das heißt, klimaneutral mag das auf dem Papier sein, aber das heißt leider nicht, dass es nachhaltig ist, weil, wie gesagt, wenn man versucht, nachhaltig zu agieren, dann geht es erstmal darum, Sachen zu vermeiden, Sachen zu reduzieren und nicht sofort einfach alles zu kompensieren. Und das ist der feine Unterschied. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, wie du schon sagst, bei vielen Leuten nicht angekommen. Und der erste Schritt eigentlich, meiner Meinung nach, du hast vorhin von einem Masterplan gesprochen, der erste Schritt wäre meiner Meinung nach, einfach mal einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Dafür gibt es nämlich einen Standard, den GRI-Standard. Den müssten eigentlich alle Vereine einführen. Und in diesem Reporting würde wahrscheinlich dann stehen bei 90 oder 95% der Sachen, über die berichtet werden sollte, dass das noch nicht erfüllt ist, was aber meiner Meinung nach überhaupt kein Problem ist, dass man einfach mal ehrlich ist, dass man sagt, wir stehen hier am Anfang und wir haben eine riesige To-Do-Liste, aber wir haben diese To-Do-Liste erstellt und da sagt zum Beispiel auch der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, es geht um das Thema Wesentlichkeit. Das heißt, ein Verein sollte eigentlich sagen, okay, was sind die wesentlichen Dinge meines Handelns? Und das habe ich in dem Buch auch versucht. Ich habe verschiedene Kriterien. Ich bin diese Kriterien, die für einen Fußballverein wesentlich sind, durchgegangen. Und das müsste eigentlich ein Verein machen und müsste in seinem ersten Nachhaltigkeitsbericht halt sagen, okay, bei den, weiß ich nicht, 15 Kriterien sind wir da und da und da. Und man müsste sich Ziele stellen und sagen, okay, im nächsten Jahr möchten wir eventuell das und das Ziel erreichen. Das wäre eigentlich der Anfang. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und es gibt auch 2 Vereine, Borussia Dortmund als Aktiengesellschaft ist dazu verpflichtet, so einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und der VfL Wolfsburg erstellt ihn auch. Ich nehme an, dass er ihn erstellt, weil der Volkswagen-Konzern ohnehin sowas erstellen muss. Und ja, das ist dann, sage ich mal, ein positiver Nebeneffekt zur Nähe zu VW, dass Wolfsburg das tatsächlich macht. Und ja, die anderen Vereine bisher haben es nicht gemacht. Werder Bremen hat es mal gemacht, 2015, und seitdem irgendwie wieder nicht. Allerdings, glaube ich, bewegt sich bei Werder im Moment einiges in die richtige Richtung, was ich so mitbekomme, sodass ich da auch positiv gestimmt bin, dass da bald wieder was passiert. Das wäre der Anfang. Und wie gesagt, da kann ja ruhig stehen, dass das und das alles im Moment noch nicht so gut ist, aber man hat es erfasst und man ist auch ehrlich zu sich selbst und dann ist es auch kein Greenwashing. Und selbst da gibt es ja sogar Ausnahmen in diesem GRI-Standard, dass man sagt, report or explain. Das heißt, wenn man eventuell zu einer Sache keine Stellung bezieht, dann kann man das erklären, warum man das tut. Und zum Beispiel habe ich mir die Nachhaltigkeitsberichte von Dortmund und von Wolfsburg durchgelesen und da fehlen, sage ich mal, auch teilweise Sachen, was ich aber absolut noch okay finde, weil man muss halt auch einfach mal sagen, ja, die anderen 16 Bundesligisten machen gar nichts und da muss man halt auch sagen, dass man da vielleicht auch auf Deutsch gesagt nicht unbedingt dann die Hosen runterlassen muss, wenn die anderen gar nichts machen. Ja, von daher muss ich da die Vereine dann auch in Schutz nehmen.
Im Profibereich habe ich zumindest das Gefühl, dass man dann immer mal ein paar Leuchttürme
mitbekommt, also wo wirklich was passiert. Da spielt dein Verein eine große Rolle, der FC St. Pauli, auf den werden wir sicherlich auch gleich nochmal kommen. Im Amateurbereich ist das deutlich seltener bis kaum wahrnehmbar. Ich weiß nicht, ob ich da was übersehen habe oder sind wir uns da einig, dass in diesem Bereich auf jeden Fall die Verbände gefordert werden, weil natürlich im Amateurbereich die vorhandenen Ressourcen, sich auch mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, andere sind. Nichtsdestotrotz ist der Amateurbereich so groß, dass es dort sehr wichtig ist, dass dort was passiert. Aber dass hier die Fußballverbände gefordert sind, den Vereinen ja, Hilfen zur Analyse und auch für Vorschläge, für Maßnahmen zu unterbreiten. Würdest du mir dazu stimmen, dass hier der DFB handeln und unterstützen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also das kann ein Amateurverein, gerade wo sehr, sehr viel Ehrenamt vonnöten ist, kann das gar nicht leisten. Also ich, wenn es die Profivereine schon nicht hinbekommen, dann kann man das von einem Amateurverein erstmal überhaupt nicht fordern, denke ich. Es ist aber gerade so wichtig, dass im Amateurbereich sowas eingeführt wird, weil das ist ja das Schöne. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die in den Fußballverein gehen und über den Fußballverein eventuell nämlich gerade dann mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt kämen und dort eventuell das dann auch hautnah mitbekommen, wenn es dann darum geht, die einzelnen Sachen zum Beispiel, wenn es um Trikots geht, welche Trikots nutze ich, was nehme ich fürs Stadion-Catering, wie geht es um die Energie, welche Ressourcen nehme ich, gehen wir auf Ökostrom, bieten wir Frauenfußball an, Stichwort Chancengerechtigkeit etc. Wenn man mit solchen Sachen dann auch konfrontiert wird, positiv konfrontiert wird, dann nimmt man das ja auch mit in den Alltag. Und das ist ja das Wichtige, dass nicht nur der Fußball nachhaltiger wird oder auch nicht nur die Fluggesellschaften jetzt aus meinem Bereich. Wir stehen total im Fokus, aber es muss jeder eigentlich in der Gesellschaft, sollte seinen Teil dazu beitragen, weil das Gute ist, wir sind eine Wissensgesellschaft. Heute können wir mit 3 Klicks relativ viel erfahren oder auch recherchieren. Das konnten frühere Generationen gar nicht. Und wie gesagt, ich denke, der DFB könnte da Schulungsmaßnahmen durchführen bis runter in die Kreisliga C, um ja die Leute an das Thema heranzuführen. Und das ist ja das Wichtige. Das ist der Fußball. Der DFB sagt ja immer, er ist in der Gesellschaft verankert und da hätte er eigentlich seine Leuchtturmfunktion und auch seine Pflicht, meiner Meinung nach, in dieser Richtung tatsächlich was zu machen und nicht nur in der ersten Runde des DFB-Pokals irgendwas runterzubeten, was teilweise gar nicht gehört wurde, beziehungsweise was natürlich auch große Kritik geführt hat, weil halt Leute das gar nicht ernst genommen haben, diese Intention.
Schauen wir uns die einzelnen Kriterien, Bereiche bzw. Maßnahmen an. Relevante Emissionen entstehen auf jeden Fall bei dem Thema An- und Abreise zu den Spielen, insbesondere die Auswärtsfahrten von Teams und Fans. Du hast es ja teilweise angesprochen. Erste Frage, gibt es eigentlich Daten, wie groß der Anteil an der Gesamtemission rund um den Fußball, beispielsweise eben die Anreise zum Spiel, ist. Ich habe irgendwann mal gehört, 50% der Emissionen wird das ausmachen. Aber dann habe ich mir überlegt, wo die Datengrundlage herkommt. Gibt es da Untersuchungen?
Ich habe auch die unterschiedlichsten Zahlen gehört. Also ich glaube, dieser Bereich 50% war auch das, was ich mal gehört habe. Also mir ist jetzt im Moment ehrlich gesagt nichts genau bekannt. Das Problem ist halt einfach, dass die individuelle Anreise sehr, sehr autodominiert ist. Das muss man halt einfach sagen. Und da sind halt die Vereine meiner Meinung nach gefordert, nicht einfach zu sagen, ja, Pech gehabt, dann ist es halt 50% meines Aufkommens sind die Auswärtsfahrenden, sondern dass man halt auch den Auswärtsfahrenden ein Angebot unterbreitet. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Verein tatsächlich zu jedem Auswärtsspiel Busse bereitstellt. Allerdings sind halt wirklich die Busse, ich habe das gecheckt mit Daten vom Umweltbundesamt, tatsächlich, dass ein gecharterter Bus eigentlich die nachhaltigste Möglichkeit ist, um zum Auswärtsspiel zu kommen, weil halt der Bus auch direkt zum Stadion fährt. Und man muss halt sagen, die Bahn, ich fahre sehr, sehr gerne mit der Bahn, aber dadurch, dass zum Beispiel die Bahn extra Gleise braucht, die Bahn auch noch nicht 100% Ökostrom fährt, ist die Bahn etwas weniger nachhaltig wie der Bus, um es mal so zu sagen. Aber natürlich noch wesentlich nachhaltiger, als wenn man mit dem Auto fährt, wenn man mit dem Motorrad fährt oder wenn man innerdeutsch natürlich fliegt. Da gibt es die Zahlen, also ich habe sie in meinem Buch drin. Das wird nach Umweltkosten letztendlich aufbereitet, weil es ist nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern wie gesagt, es ist auch der Flächenverbrauch. Es sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Und das kann man relativ gut mit Zahlen belegen. Und da ist es halt dann tatsächlich so, dass diese Fanbusse eigentlich die nachhaltigste Möglichkeit sind.
Und damit zeigst du ja auch gleich, was Vereine letztendlich tun können, sich eben um die Anreise dieser Fans bemühen, versuchen das zu organisieren, um den individuellen Reiseverkehr, der sicherlich nie, und das gilt es ja auch immer wieder zu sagen, dass du nicht irgendetwas verbieten willst, sondern dass es einfach, dass du anregen willst, darüber nachzudenken, was kann man denn optimieren? Und wenn man den Individualverkehr durch eben diese Busanreisende optimiert, ist das eben ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt aber nicht, dass niemand mit einem Auto anreist soll. Das wird sich in dem Fall überhaupt nicht vermeiden lassen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Es ist nur, du hattest es ja auch am Anfang angesprochen, wir haben im Moment 10% Inflation. Die Menschen haben eigentlich weniger Geld. Und natürlich überlegen sich jetzt die Menschen, wie sie ihr Geld ausgeben. Und das ist ja eigentlich jetzt gar nicht mal der verkehrteste Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, wie die Prioritäten gesetzt werden. Sprich, wenn ich jetzt als Fan sage, ich habe real weniger Geld in der Tasche, möchte aber weiterhin auf Auswärtsspiele fahren, dann überlege ich mir vielleicht, dass ich nicht mehr mit dem Auto fahre, sondern dass ich eventuell dann tatsächlich den Fanbus nehme, weil es am Ende nämlich günstiger ist. Oder den Zug nehme, dass ich mir sage, okay, dann rentiert sich ja vielleicht doch eine Bahncard. Und ich nehme das Auto nicht. Oder wenn ich jetzt auf dem Land wohne und sage, okay, bei mir fährt kein Zug, bei mir macht das mit dem Bus keinen Sinn, weil ich muss ja erstmal vom Land irgendwie auf die in die Stadt kommen, dann vielleicht eine Fahrgemeinschaft zu bilden, zu sagen, okay, die Spritpreise sind jetzt doch relativ hoch, aber vielleicht fährt jetzt nicht der Herr Müller und der Herr Meier, sondern der Herr Müller mit dem Herr Meier gemeinsam aufs Auswärtsspiel. Und das sind ja viele Sachen, viele Denkanstöße, wo man einfach mal sagen kann, dass nachhaltiges Agieren nicht unbedingt heißt, dass man mehr Geld ausgibt. Das heißt eigentlich nur, dass man mal die Sachen auf den Prüfstand stellt und sagt, eventuell ist das, wie gesagt, diese eingefahrenen Sachen, die wir immer so gemacht haben, vielleicht waren sie vor 10 Jahren absolut okay, hat alles gepasst, aber vielleicht überlegt man sich mal jetzt auch gerade neues Jahr 2023 neue Wege zu gehen und spart eventuell Geld sogar ein.
Zum Thema Ressourcenmanagement, was in dem Zusammenhang natürlich auch eine Rolle spielt und Energieträger, fragt unser Hörer. Ich hatte vor der Aufnahme um Fragen gebeten, die ich mitnehmen kann. Martin van Elten, er fragt, sind Solaranlagen auf Stadien nicht vor allem Alibi? Ich glaube, er meint das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass eben das Kümmern um die Anreise, der Auswärtsreise der Fans viel wichtiger wäre, weil es einen größeren Anteil hat. Aber natürlich gilt es zu fragen, also ich glaube, Mainz ist mit den Solaranlagen ja einer der Vorreiter. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich mal im Bericht gesehen, dass im Prinzip das komplette Dach mit Solaranlagen besetzt ist. Das heißt, es ist doch mehr als Alibi, oder? In den meisten Fällen zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Also Vorreiter oder Pionier bei den Solarzellen ist auch wieder der SC Freiburg. Die haben 1995 schon Solarzellen aufs Dreisamstadion gebracht. Da hat jeder wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und hat gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Aber man muss einfach sagen, dass wir ja mittlerweile auch in der Politik sogar ein Umdenken haben, dass man überlegt, dass alle Neubauten, dass es eine Solarzellendachpflicht geben soll. Das heißt, ich glaube nicht, dass es ein Alibi ist, sondern dass eigentlich diese Flachdächer der Stadien sich wirklich dazu nutzen, Solarenergie zu bekommen. Von daher bin ich da absolut, also ich habe jetzt nicht genau die Zahlen vom neuen Stadion in Freiburg, aber ich weiß, dass die einen sehr, sehr großen Teil ihres Stromes damit abdecken können. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sogar eventuell sogar, also ich lese gerade 2,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, erzeugt das neue Stadion in Freiburg und laut eigener Aussage wird damit praktisch der komplette Strom vom SC Freiburg gedeckt. Also von daher denke ich, ist das schon eine gute Sache. Und das Gute ist ja, wenn sogar mehr Strom produziert wird, wird er eingespeist. Und damit kann sogar tatsächlich der Verein sogar noch Geld machen. Das ist ja eigentlich das Gute. Also von daher kein Alibi, würde ich sagen.
Und Martin ist sehr interessiert an dem Thema. Er fragt weiter, sollten aus deiner Sicht Rasenheizung verboten werden?
Verboten weiß ich nicht, aber was der Andreas Rettig gesagt hat in Bezug auf die WM jetzt in Katar, war ja zu überlegen, ob man den Spielplan eventuell tatsächlich an die skandinavischen Länder anpasst, in denen ja tatsächlich im Winter der Spielbetrieb ruht. Und wenn ich irgendwie höre, dass Rasenheizungen irgendwie am Tag teilweise so viel verbrauchen wie ein Einfamilienhaus ein ganzes Jahr, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Hatte ich, wie gesagt, kann ich jetzt nicht als Fakt belegen. Aber anscheinend sind Rasenheizungen schon extrem energieintensiv. Da wäre zum Beispiel tatsächlich wieder der berühmte Verzicht, da hat der Martin recht. Also ich möchte gar nicht mit Verboten kommen, aber wenn man zum Beispiel die Bundesliga oder die Spiele nur noch vom März bis November macht, würde wahrscheinlich eine Rasenheizung kaum noch genutzt werden. Und das ist vielleicht sogar besser als ein Verbot, muss man sagen. Wäre vielleicht einfach eine Idee. Und die hatte halt Andreas Rettig ins Spiel gebracht, gesagt, okay, könnte man sich halt generell mal überdenken, das zu machen.
Ja, und grundsätzlich gilt das letztendlich auch, das Thema Flutlichtspiele gilt es auch nochmal kritisch zu beleuchten. Klar ist, dass auch gerade was das Training im Nachwuchs angeht, dass es dort Möglichkeiten geben muss und dass man dieses Training nicht wegnehmen kann in den Abendstunden, ganz im Gegenteil, das ist ja eine wichtige Sache. Aber ob jedes Flutlichtspiel, was so europaweit unter Flutlicht gespielt wird, da hat sich ja mancher Spieltag, wenn ich so an Österreich denke, da ist eben Freitag 18.30 Uhr ein fester Spieltagstermin, teilweise von ganzen Ligen in der Regionalliga. Ob das so notwendig ist, das darf man durchaus nochmal kritisch diskutieren.
Ja, und da könnte man zum Beispiel auch Anreize schaffen. Also ich habe es auch geschrieben, habe gesagt, okay, vielleicht einfach nur noch Vergabe von Flutlichtspielen an Vereine, die 100% Ökostrom nutzen. Wäre zum Beispiel eine Sache. Oder man kann auch bei den Glühbirnen, glaube ich, bei den Flutlichtglühbirnen massiv Energie sparen. Und da müssen zum Beispiel Vereine einfach, da sind wir wieder bei dieser Zertifizierung, da könnte man halt einfach auch, das lässt sich ja relativ einfach auch darlegen, zu sagen, hat der Verein 100% Ökostrom und hat der Verein eventuell die energiesparendste Variante für das Flutlicht eingesetzt. Wenn er diese beiden Kriterien erfüllt, dann kommt er in den Genuss von Flutlichtspielen, ansonsten halt nicht. Könnte man zum Beispiel einfach mal machen.
Beim Thema ressourceneffizient sind wir im Stadium bei Energie, Wasserverbrauch sowie dem Thema Vermeidung von Abfällen. Was können hier, welche kleinen Schritte können hier Vereine machen, um ja nachhaltiger zu sein?
Beim Wasserverbrauch geht es einfach mal darum, dass man auch dort mittlerweile bei den Toilettenanlagen ein System zum Beispiel einführt, dass eventuell auch Urinale ohne Wasser laufen oder dass halt das direkt abgeschaltet wird, dass zum Beispiel auch Wasserhähne nicht einfach aufgedreht werden können, sondern dass es eventuell automatisch ist, weil ich erlebe es leider auch manchmal im Gästeblock, dass dann halt einfach die ganze Zeit das Wasser läuft. Keine Ahnung, welche Menschen das es dazu treibt, aufs Auswärtsspiel zu fahren und dann den Wasserhahn laufen zu lassen. Aber sowas gibt es leider. Aber den kann man halt einen Riegel vorschieben, indem man halt dort wirklich auch guckt, dass man da das Wasser reduziert, dass man eventuell halt mit Brauchwasser arbeitet, wenn das geht. Da ist zum Beispiel auch wieder der VfL Wolfsburg ein ganz gutes Beispiel. Deren Stadien liegen direkt am Mittellandkanal und die können das Wasser von dort abzapfen und zum Beispiel damit auch den Rasen besprengen. Das sollten zum Beispiel einfach auch Vereine prüfen, ob das eventuell auch möglich ist, um da halt auch Wasser einzusparen, weil wir haben es ja jetzt wirklich auch im Sommer gesehen, dass es sehr, sehr viele Regionen Deutschlands sehr, sehr wenig Wasser haben und da müsste man halt einfach mal gucken, ob so Sachen halt einfach möglich sind. Also wie gesagt, das ist immer wieder dieses Stichwort Wesentlichkeit, dass man wirklich analysiert, auch gerade in dem Bereich, was ist hier möglich und manchmal ist es vielleicht nicht anders möglich, aber dass man es wenigstens prüft.
Das Thema Begleitung, du hast es schon angesprochen, spielt im Sport ja eine sehr, sehr große Rolle, weil so gerade im Profibereich gibt es jedes Jahr 3 neue Trikots, dann eben noch ein potenzielles Meister-T-Shirt oder Pokalsieger-Shirt. Das ist ja, wenn man so sieht, Fast Fashion im klassischen Sinne oder zumindest alles andere als irgendwie nachhaltig. Und eben auch die Materialien, wie du es bereits gesagt hast, geben Anlass zur Diskussion. Ich glaube, gerade dieses Thema, da ist sehr, sehr viel Aufklärung notwendig. Und natürlich hat der Handel hier per se andere Interessen teilweise. Also das steht da im Widerspruch. Der möchte natürlich möglichst viel und immer wieder Neues verkaufen und natürlich auch möglichst große Margen. Aber hier ist, glaube ich, gerade was das Thema Begleitung angeht, also da ist zum Thema Nachhaltigkeit noch sehr, sehr viel zu tun, habe ich zumindest das Gefühl. Siehst du das anders?
Nee, sie ist komplett wie du. Es ist einfach desaströs, wie du schon sagst. Also du hast Fast Fashion gesagt. Ich würde sogar sagen, dass es mittlerweile teilweise ultra Fast Fashion ist, wenn du die Motto-Shirts ansprichst, weil das Schlimme ist, also die Motto-Shirts sind für mich eigentlich das aller Schlimmste, weil wir sehen ja die Motto-Shirts nur immer von den Gewinnern. Wir sehen ja nicht die Motto-Shirts, die produziert wurden, die nie getragen werden. Das ist für mich das Allerschlimmste. Das heißt, hier werden Ressourcen vergeudet für einen Pokalfinalist zum Beispiel, der es nicht schafft, den DFB-Pokal zu holen. Aber komischerweise hast du in den letzten Jahren mal bei irgend so einer Veranstaltung einen Verein gesehen, der kein Motto-Shirt hatte. Nee, eben. Und das ist das absolut Schlimme, dass da tonnenweise Ressourcen vergeudet werden, und das ist halt wirklich schlimm, dass es meistens nicht Bio-Baumwolle ist. Das heißt, man muss sich das einfach mal nur vorstellen, da wird etwas produziert direkt für den Müll. Es wird nie getragen, es kommt nie in den Umlauf und dafür sind die Sachen halt auch einfach viel zu billig, weil es rentiert sich halt. Das wird halt einfach riskiert. Das heißt, wir riskieren jetzt einfach mal, weiß ich nicht, für 50.000 Euro irgendwelche Shirts zu produzieren. Im besten Fall gewinnen wir den Pokal und machen damit 500.000 Gewinn. Im schlechtesten Fall haben wir halt 50.000 in den Wind geschossen. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird halt überhaupt nicht berücksichtigt, dass dieses Zeug dann einfach direkt in den Müll wandert, beziehungsweise es gibt mittlerweile ja in Südamerika, ich glaube in Nordchile, gibt es riesige Flächen in der Wüste, wo Klamotten gelagert werden, ja, von uns. Und das ist halt zum Beispiel einfach ein Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich ein No-Go. Wegen mir sollten Sie in kleiner Stückzahl, wenn Sie das schon, wenn Sie ein Motto-Shirt machen wollen, in kleiner Stückzahl 100 Stück oder so produzieren für den Staff und die Spieler und dann sagen, in 2 Wochen ist das Motto-Shirt verfügbar wegen mir. Oder es wird nur gegen Vorbestellung produziert. Nur das ist natürlich wieder in unserer schnelllebigen Gesellschaft. In 2 Wochen ist der DFB-Pokalsieg schon wieder vergessen. Das ist natürlich Utopie. Ja, und das ist einfach schlimm. Und da müsste man vielleicht auch einfach mal wegkommen und sich fragen, also als Fußballfan fragen, unterstütze ich das, so ein Motto-Shirt zu kaufen? Und ich glaube, wenn die Nachfrage da nicht mehr da ist, wird man dann vielleicht auch als Verein sagen, okay, es macht keinen Sinn. Also das ist schon mal dieser Teil zu Ultra-Fast-Fashion. Der andere Teil ist, die Spielerinnen und Spieler rennen ja nicht in Baumwoll-Shirts durch die Gegend, sondern das sind ja mittlerweile hochfunktionelle Sachen, die nicht aus Baumwolle bestehen, sondern aus Kunststoffen. Und da ist halt das große Problem, dass das halt auch natürlich alles auf Erdölbasis ist und tendenziell eigentlich erstmal alles andere als nachhaltig ist. Und da gibt's, wir haben es vorhin schon über den FC St. Pauli gesprochen. Das ist halt das Tolle beim FC St. Pauli und überhaupt in der Profifußballlandschaft, dass wir noch von Vereinen reden. Zumindest bei einigen Clubs. Es gibt Kommanditgesellschaften auf Aktien, GmbHs etc. Aber es gibt tatsächlich auch noch Vereine, wie auch Mainz 05, wo wirklich die Mitglieder bestimmen, was Sache ist. Und die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli hat bestimmt, dass die Klamotten, die die Spieler tragen, nachhaltig produziert werden sollen. Und dann hat St. Pauli halt versucht, einen Ausrüster zu finden, der das leisten kann. Und ja, es gab keinen Ausrüster. Und das ist ja eigentlich das große Armutszeugnis, dass man eigentlich nämlich da wieder sieht, würde es einen Ausrüster geben, der schon vor 3, 4 Jahren auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt hätte, hätte er hier die totale Marktlücke, ja, weil es halt sicherlich nicht nur der FC St. Pauli wäre, sondern vielleicht auch der eine oder andere Verein in der Bundesliga, der darauf setzen würde und sagen würde, hey, wir gehen zu dem Ausrüster, der nutzt zum Beispiel Trikots aus recyceltem Kunststoff und aus wirklich recyceltem Kunststoff und nicht irgendwie wieder so eine Greenwashing-Geschichte, dass man sagt, da ist irgendwie vielleicht 5% des Shirts aus recycelten Plastikflaschen entstanden, sondern St. Pauli hat dann gesagt, okay, wir finden niemanden, dann machen wir es halt selbst. Und die haben jetzt tatsächlich ihre eigene Produktlinie entworfen und gehen da ganz neue Wege. Und ich finde es eigentlich schade, dass es bisher keine Kooperation vielleicht mit dem FC St. Pauli von anderen Vereinen gibt, dass man sagt, hey, dass man das einfach mal anerkennt. Sagt, hey, St. Pauli hat da richtig was geleistet und lass uns doch zusammen irgendwie versuchen, ja, das für mehrere Vereine zu machen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch das Interesse besteht. Und das ist halt auch nochmal der Appell hier an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Mitglied im Verein seid und euch das Thema Nachhaltigkeit auch ja, am Herzen liegt, dass ihr vielleicht einfach mal beim eigenen Verein auch mal anklopft und sagt, hey, wie schaut's aus? Das Gute ist, es gibt immer mehr Fußballfans in Deutschland, die das machen. Und ich denke, je mehr wir sind, desto eher wird sich da auch was bewegen.
Du hast schon angesprochen, bei aller Begeisterung für das Modell vom FC St. Pauli, muss man sich auch schon fragen, warum es da bisher so wenig Nachahmer gibt. Weißt du, wie die Situation in Europa ist, weil ich vor kurzem einen Fernsehbericht über Bitte Sevilla gesehen habe, wo offensichtlich was Ähnliches passiert, dass man das Trikot selbst herstellt, beziehungsweise von jemand herstellt, der andere Materialien nutzt, damit es nachhaltig ist. Ist dir da so europaweit die Entwicklung bekannt oder ist das jetzt nicht so auf deinem Schirm?
Weniger auf meinem Schirm, allerdings habe ich in die Premier League geguckt und muss sagen, dass da der FC Brentford wenigstens mal gesagt hat, wir legen kein neues Trikot auf in der nächsten Saison, sondern wir nutzen das alte Trikot, weil unsere Leute halt einfach nicht so viel Geld haben, sich ständig ein neues Trikot zu kaufen. Das finde ich auch mal ja einen fairen Move, wo ich einfach sage, weil es gibt halt leider, also beziehungsweise nicht leider, aber es gibt halt Fans, die möchten letztendlich alles Neue kaufen, das neue Trikot kaufen, um ihren Verein vermeintlich damit auch zu unterstützen. Und ich finde es vom Verein, der Verein hat auch eine soziale Verantwortung. Und da könnten halt auch Vereine dem Beispiel von Brentford mal folgen und sagen, ja, vielleicht ist es einfach mal gar nicht so schlecht, zumindest kein neues Auswärtstrikot aufzulegen oder in, ja, kein neues Sondertrikot für dies und jenes und was weiß ich was. Das wäre vielleicht auch schon mal ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, was das angeht. Aber der Trend ist ja im Moment eher ein anderer. Ich sehe das zum Beispiel jetzt auch bei meinem Verein. Ja, bis vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren hat, glaube ich, den meisten von uns das Wort oder der Begriff Black Friday und Black Week nichts gesagt. Und jetzt im November war es zumindest bei uns so, dass jetzt irgendwie versucht wurde, wirklich mit einer Rabattschlacht irgendwie ja den ganzen Merchandise irgendwie wegzubekommen, weil wahrscheinlich wieder Platz geschaffen werden muss in den Lagern, um irgendwie die neue Produktlinie aufzufüllen. Also das finde ich echt extrem schwierig. Und noch schwieriger finde ich es dann, dass es zum Beispiel dann halt zum DFB-Pokal dann extreme Top-Zuschläge gibt jetzt in der nächsten Runde, weil der FC Bayern bei uns zu Gast ist. Das heißt, einerseits werden Preise im Stadion massiv erhöht für das Spiel und andererseits diese Rabattschlacht, um den Konsum anzuheizen, finde ich extrem bedenklich. Und das ist nicht nachhaltig, meiner Meinung nach.
Der nächste Themenkomplex, den du in deinem Buch behandelst, rund um das Thema Nachhaltigkeit im Fußball, ist das Thema Gesellschaft. Dort geht es um ArbeitnehmerInnenrechte, Chancengerechtigkeit, Qualifizierung und Menschenrechte. Wenn ich mir da im Profifußball die Berichte rund um einzelne Nachwuchsleistungszentrum anschaut, dann ist doch beeindruckend, wie schlecht teilweise im Profifußball die Bezahlung einzelner Trainer ist. Und das ja erst deutlich wurde dadurch, dass es in den einzelnen Medien drüber berichtet haben. Weißt du, wie da die Situation in Mainz ist? Hat man da den Fokus drauf, dass man eben in diesem Bereich auch fair bezahlt? Ist das Thema in den Mitgliederversammlungen oder ist das komplett ausgegliedert und deswegen nicht Teil der Mitgliederversammlung des e.V.?
Also wir sind ja zum Glück nicht ausgegliedert, aber also wir haben noch komplett die Profiabteilung im e.V. drin. Allerdings wird in Mainz gerne trotzdem verbal ausgegliedert, sag ich mal. Das Schlimme ist halt, ja, dass es viele Menschen diese Fragen einfach gar nicht erstellen. Auch viele Journalistinnen und Journalisten nicht, leider. Man könnte das ja auch mal in der Pressekonferenz stellen. Und wenn man dann, sage ich mal, als einfaches Mitglied diese Frage stellt, ja, dann bekommt man, ja, sind die Chancen relativ groß, dazu keine Antwort zu bekommen. Das ist generell, glaube ich, wirklich, wie du schon sagst, in der Liga ein großes Problem, dass, ja, die Einnahmenseite ist, glaube ich, nicht das Problem, aber bei den Personalkosten ist es halt einfach, die Verteilung des Geldes ist, glaube ich, extrem, ja, extrem schwierig. Das fängt an beim Sicherheitsdienst, der wahrscheinlich vom Sub-Unternehmen irgendwie ist, einen Auftrag hat, über die ganzen anderen Menschen, die jetzt zum Beispiel auch während der Pandemie wahrscheinlich dann überhaupt kein Geld bekommen haben, weil sie ja nicht irgendwie auf Kurzarbeit waren, weil das vielleicht so 400-Euro-Jobs oder sowas waren. Da glaube ich, sind ganz, ganz viele schwarze Löcher, sage ich mal, die leider halt, ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Fragen halt gleich eventuell nicht gestellt werden, weil, ja, ich weiß nicht, wenn man zu investigativ unterwegs ist, verscherzt man sich vielleicht mit dem Verein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es da auch ja, wie gesagt, ich glaube, dass es dann immer mal wieder solche Fälle gibt, die dann zum Glück durch Journalisten und Journalistinnen aufgedeckt werden, dass dann auch dann entsprechend das Echo dann zum Glück auch mal da ist. Aber wenn ich mir halt auch einfach anschaue, dass es auch kaum Personalvertretungen gibt, sprich Betriebsräte in den Vereinen. Also Dortmund hat 2005 den ersten Betriebsrat gehabt und ich weiß, dass Stuttgart eine Betriebsratswahl hatte. Ich glaube, Wolfsburg, nehme ich an, dass die das haben. Und es glaube ich umgekehrt, habe ich irgendwo gelesen, dass bei dem einen oder anderen Verein versucht wurde, ein Betriebsrat, eine Gründung eines Betriebsrats zu verhindern, dass wir da halt wirklich auch, ja, wirklich noch bei den Basics sind. Ja, und wir sind ja jetzt hier nicht bei irgendwelchen Klitschen, sage ich mal, die fünf Mitarbeiter oder sowas haben, sondern das sind ja alles kleine und mittelständische Unternehmen, ja, muss man einfach mal sagen. Und deswegen ist es eigentlich schon ein Unding, dass, ja, dass es da eigentlich wahrscheinlich auch meines Wissens keine Tarifverträge gibt, auch über Sonntagszuschläge, weil viel Fußball findet ja am Wochenende statt, ja, und die Menschen leisten da ihre Arbeit und ich glaube, darüber wird ja bisher gar nicht berichtet, beziehungsweise ich glaube, vielen Leuten ist das, kommt das gar nicht in den Kopf, ja. Das ist, glaube ich, auch das Problem.
Umso wichtiger ist es, dein Buch zu lesen und dort viele Anregungen zu bekommen, was man in der eigenen Mitgliederversammlung einmal fragen kann oder wo man auch aktiv mitgestalten kann und sich einbringen kann. Mehr Nachhaltigkeit würde der Liga gut tun. In Anlehnung nehme ich mal an, ein Tor würde dem Spiel gut tun. So heißt dein Buch. Vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Was erwartest du in den nächsten 5 Jahren, was in diesem Bereich passiert? Also so ein erster Schritt ist ja getan, auch wenn ich bei dir Unzufriedenheit darüber, wie es passiert ist, über die Lizenzkriterien, die jetzt in der Bundesliga das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt werden sollen. Trotzdem passiert da ja ein erster Schritt. Glaubst du, dass das der Anfang ist für eine positive Entwicklung oder bist du eher skeptisch, was die nächsten 5 Jahre angeht?
Ich hoffe einfach, dass die DFL und auch der DFB merken, dass sie damit eigentlich, wenn die das Thema ernst nehmen, dass sie damit eigentlich nur gewinnen können. Weil mir hat mal jemand gesagt, ich habe das Buch geschrieben für in 5 Jahren. Weil man muss einfach sagen, die jüngere Generation ist, glaube ich, was das Thema angeht, wesentlich mehr sensibilisiert als Leute in meinem Alter oder auch darüber hinaus. Und das ist in Anführungszeichen die Zukunft der Kundschaft. Und ich meine, wir Fans, wir bezeichnen uns ja selber nicht als Kunden, aber ich glaube, dass in den Vereinen das schon teilweise so gesehen wird, dass wir Kunden sind. Und ja, diese nachwachsenden Kunden stellen halt entsprechend Fragen und werden, denke ich, auch entsprechend Druck aufbauen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn wir, wenn dieses Thema ernst genommen wird, wenn dieses Thema verfolgt wird und nicht nur von einzelnen Vereinen. Und das Positive, was ich auch in meinem Buch, denke ich, rausgestellt habe, ist, wenn man diese ganzen einzelnen Leuchtturmprojekte mal zusammenfassen würde, sprich, das sind ja alles Projekte von Vereinen in der Bundesliga, in der ersten oder zweiten Liga. Wenn man das zum Beispiel zusammenfassen würde, wie gesagt, ich habe es als Best Practice, habe ich das bezeichnet, und da einen gewissen Leitfaden rausziehen würde, dann könnte man halt wirklich sagen, dass die Vereine relativ schnell auch Ideen haben, wie sie Sachen bei sich verbessern können. Und ich glaube halt auch, weil die DFL sich ja immer im Wettbewerb mit anderen europäischen Ligen sieht, dass eventuell auch die DFL ja da eine Vorreiterposition einnehmen könnte, weil auch in anderen Ländern in Europa wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Und wenn man da als Bundesliga und auch in anderen Kontinenten übrigens, weil man will sich ja immer über alle Kontinente vermarkten, ja, wenn man da, sage ich mal, in Anführungszeichen diesen grünen Anstrich schön vermarkten kann. Hätte ja sogar die DFL tatsächlich was, auch monetär davon. Und das ist ja immer das, was ich sage, dass Nachhaltigkeit eigentlich nicht unbedingt Geld kostet, sondern wenn man es wirklich auch schlau anstellt, eigentlich Geld einbringt. Und das haben zum Beispiel auch viele Unternehmen in der deutschen Wirtschaft längst verstanden und gehen da ihren Weg und gehen den auch erfolgreich. Und von daher hoffe ich einfach, dass das beim DFB und der DFL und den Vereinen auch so gesehen wird und dass man das versteht.
Wer jetzt weitere Fragen hat, der sollte sich auf jeden Fall dein Buch bestellen. Die ISBN-Nummer sowie den entsprechenden Link, das wird weiter, steht in den Shownotes und kann jeder nutzen. Aber wer darüber hinaus noch Informationen sucht, was kannst du empfehlen? Wo kann man sich zum Thema Nachhaltigkeit und Fußball gut informieren?
Also es gibt einen Verein, den FC Playfair, da bin ich mittlerweile auch Mitglied. Den kann ich empfehlen, weil da sind sehr, sehr viele interessierte Fußballfans, haben sich gruppiert, um das Thema Nachhaltigkeit auch voranzubringen. Man kann aber auch gerne unsere Kurve kontaktieren. Die sind auch, was das Thema angeht, firm. Und das Gute ist, auch unsere Kurve zum Beispiel hat dann auch den direkten Draht zu den Verbänden und da natürlich auch nochmal mehr Einflussmöglichkeiten als ich als Einzelperson. Das Gute ist, dass ich letztendlich über unsere Kurve trotzdem vernetzt bin, weil ich Mitglied der Supporters Mainz sind, die wiederum Mitglied bei unserer Kurve sind. Und von daher kann ich letztendlich den FC Playfair und unsere Kurve wirklich empfehlen, da einfach auch mal auf die Webseiten zu gehen und da auch nochmal Informationen zu finden und da entsprechend zu recherchieren.
Christoph, ich danke dir ganz herzlich für deine Erläuterung, deine Einblicke in das Thema, für ein ganz hervorragendes Buch, was du zur Verfügung gestellt hast, was ich tatsächlich jeden nur, gerade vor dem Hintergrund des sehr, sehr günstigen Preises, wirklich nur jedem empfehlen kann, weil es einen Überblick liefert und sofort jedem entsteht dann vor seinem Auge ein Bild, wo können wir was tun, wo müssen wir anpacken, und ich glaube, wenn wir da einfach in diese Richtung gemeinsam arbeiten, dann haben wir auch eine Chance. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph.
Ja, danke Dani, dass ich Gast sein durfte.
Wer nicht gewohnt ist und es nicht gelernt hat, mit Verantwortungsbewusstsein das auszugeben, was er auch tatsächlich einnimmt und verantworten kann. Wer also nur in diesen engen Zyklen der eigenen Vertragslaufzeiten denkt und handelt, das ist kein Modell mehr für die Zukunft. Ja? Und ich denke, das sind aber auch keine Themen, die Sie nur auf den den man nur auf den Sport beziehen kann. Dieses Phänomen, dass jeder nur noch in seiner eigenen Vertragslaufzeit glänzen will, kennen wir aus der Politik. Ja, da wird von Wahlperiode zu Wahlperiode gehechelt und Unsinn fabriziert. Das kennen wir vom Shareholder-Value-Gedanken, wo Wirtschaftskapitäne nur darauf abzielen, während ihrer Zeit dieses Kriterium zu erfüllen. Und das kennen wir auch bei Fußballmanagern, ja, die im Winter, wenn das Wasser zum Halse steht, dann Millionen rauspfeffern, um ihren eigenen Job zu retten. Das ist kein Zukunftsmodell. Es muss eine Verpflichtung zur ökologischen Nachhaltigkeit in die Satzungen rein. Und ich fange mal an, auch bei den Nachwuchsspielern. Ich würde mir wünschen, dass wir hier in der Frage in den Nachwuchsleistungszentren, da werden Referate gehalten über Doping, über Spielsucht, über weiß der Kuckuck was. Wir sollten mal, ich sage es mal im Augenzwinkern, mal Greta-Kunde einführen. Ja, also indem wir auch den Nachwuchsspielern schon erklären, dass es nicht nur um den Pass mit der Innenseite geht, sondern dass es hier auch darum geht, vielleicht die Begriffe Klima und Wetter unterscheiden zu können. Was ja jüngst auch der Vorgänger von Herrn Biden bewiesen hat, dass er das noch nicht verstanden hat. Aber es geht am Ende immer um Glaubwürdigkeit. Und da finde ich schon, ist es wesentlich, dass man nicht Wasser predigt und Wein trinkt. Es kommt immer darauf an, wie eine Führung damit umgeht. In einem Fußballverein ist es elementar, dass man auch die Mannschaft mitnimmt. Die muss das von innen heraus mittragen, sonst geht's schief.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.